Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die gerade an 21 einen neuen Spieler gedraftet hat. Es gab keine Trades für die Dolphins, man hat einen Spieler gepickt und wir werden in dieser kurzen Folge als Direktreaktion natürlich über den neuen Miami Dolphins sprechen. Aber Dolphins Drive heißt das, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin Tobi!
Guten Morgen.
Ja, 6 Uhr tatsächlich, on the clock. Die Dolphins haben an 21, also kurz, kleiner Disclaimer, wir sprechen jetzt über den Pick der Dolphins, dann sprechen wir nochmal allgemein über das ein oder andere in der ersten Runde, weil das war zwischenzeitlich schon wild, würde ich sagen, was da passiert ist. Und damit konnte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so rechnen. Ich weiß nicht, was die Dolphins-Fans so gerechnet haben. Ich habe sehr viele wilde Reaktionen gesehen. Auf jeden Fall haben die Dolphins an 21 Edge Defender Chop Robinson Penn State gepickt. Chop Robinson, nicht Darius Robinson. Da musste ich auch schon wen aufklären. Ja, nur für alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt euch dann das Richtige angeschaut, wenn ihr euch über Chop Robinson informiert habt. Tobi, deine erste Reaktion.
Ja, also es wäre jetzt nicht meine Top-Priority und auch nicht meine Top-Wahl gewesen da, aber Troy Fautanu, der Tackle von Washington, an 20 zu den Steelers gegangen ist, bin ich fein mit der Auswahl. Ich gehe damit. Ist okay.
Ja gut, ich meine, ich habe ja nochmal extra so eine kleine Folge gemacht gehabt, wo ich über viele verschiedene Spieler gesprochen habe und ich habe die Edge Defender tatsächlich einfach außen vor gelassen, weil ich dachte, ja, da der Vibe ist zwar da, aber ich vertraue diesem Vibe nicht. Ja, das heißt, nächstes Jahr muss ich dort besser aufpassen, ja, weil ich hatte keinen Edge Defender und der Need war da. Da gehen Grüße schon mal raus an Jan Beckwert, der tatsächlich die Dolphins in der Folge bei Downset Talk mit Chop Robinson direkt in Verbindung gebracht hat. Wer ist Chop Robinson überhaupt? Das können wir jetzt ja erstmal auch mal klären. Chop Robinson ist 21 Jahre jung. Also es ist tatsächlich noch einer der jüngeren Spieler. Edge Defender von Penn State, das hatte ich schon gesagt. Er hat in jedem Jahr gespielt in den letzten 3 Jahren, hat aber nie die größten Snap-Anzahlen gesehen. Also er hat 2021 263, 22 455 und letztes Jahr 303 Snaps gespielt in der Defense und hat dementsprechend natürlich auch nicht die krassen Zahlen auflegen können, wie es vielleicht andere gemacht haben. Insgesamt, können wir uns jetzt mal anschauen, wo wir anfangen. Grundsätzlich vielleicht, um das mal einzusortieren, in die allgemeine NFL Mock Draft Big Board Geschichte. Ich habe schon bei PFF geschaut. PFF hat auf dem Big Board Chop Robinson auf Nummer 40, was ich sehr interessant finde, weil PFF auf der gleichen in ihrem Draft Guide aber schreibt, dass der Kollege Boomer Bust Potenzial hat, aber er könnte halt der dominanteste Edge Defender werden in dieser Klasse. Also da dann die 40 zu nehmen, weiß ich nicht mit 21 Jahren, warum das so ist, kommen wir aber gleich nochmal zu. PFN zum Beispiel, die hatten ihn auf 18, ja, also da war er deutlich höher, als wir ihn gedraftet haben. Und ich meine, irgendwo hatte ich ihn dann tatsächlich auch noch auf 21 gesehen. Ich glaube, das war tatsächlich bei ESPN. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher gerade. Also, manche haben ihn höher, manche haben ihn tiefer. Ich denke, die Edge-Klasse war auf jeden Fall nichts, was einen umgehauen hat. Tobi, möchtest du noch weitere Anmerkungen zu Chop Robinson allgemein machen oder soll ich einfach noch einfach so ein bisschen was raushauen?
Naja, was relativ gut zu den Miami Dolphins passt, ist so das, was er beim Combine geleistet hat. Da war er, ich glaube, er hat erst die 40 Yards unter 4,50 gelaufen. Also er ist schon relativ fix und hat auch einen sehr, sehr schnellen ersten Schritt. Also da können wir uns auch auf der defensiven Seite diesmal auf Speed gefasst machen.
Ja, Dallas Turner war, glaube ich, nur noch schneller mit 4-4-6. Job Robinson ist eine 4-4-8 gelaufen und war damit in den Top 5%. Sein 20-Yard-Shuffle war auch unter den Top 90%. Sein Vertical Jump war unter dem Threshold der besten 75%. Also da, selbst da hat er gute Zahlen. Und der Broad Jump war in den Top, ich glaube, auch 95%. Also als Athlet ist er auf jeden Fall auch nach Next-Gen-Stats im guten, überdurchschnittlichen Bereich. Seine Production war halt einfach nicht da. Also er hat letztes Jahr in dieser Saison 3 Sacks, 5 Hits und 18 Harries gehabt. Das ist halt nicht so viel. Er hat zwar auch in Anführungsstrichen nur knapp 150 Pass-Rush-Snaps gehabt, aber da geht mehr. Vor allem, wenn man sich anguckt, dass seine Pass-Rush-Win-Rate bei 20,9% liegt. Das ist mit einer der Top, ich glaube Top 5 ist es auf jeden Fall. Nach PFF ist er in diesem Jahr sowohl als Defender allgemein in den Top 5 gegradet von allen Defendern und im Pass-Rush ist er auch unter den Top 5 gegradet. Tatsächlich ist das einer der Spieler, die ich selber mir auch ein paar Tapes angeschaut habe und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass er einen extrem guten Bend hat. Also der kommt wirklich eng um die Verteidiger rum und der hat einen super explosiven Get-Off. Tobi hat es gerade schon gesagt, dieser erste Schritt. Also der antizipiert zum Teil extrem gut, aber der hat einfach auch so diese Schnelligkeit und damit kannst du eigentlich schon sehr, sehr viel gewinnen, weil wenn du im ersten Schritt dann schon so weit bist, um am Gegner vorbeizukommen, das ist einfach sehr, sehr valuable. Er hat einen Two-Point- und eine Three-Point-Stance gespielt, also sowohl aufrecht mit keiner Hand am Boden, aber auch mal mit einer Hand am Boden. Also das hat er gemacht. Der Spin-Move von ihm ist extrem stark, aber darüber hinaus fehlt ihm halt noch ein bisschen was. Also die Technik, das kann man noch trainieren. Und das ist tatsächlich auch was PFF schreibt. Also das ist halt ein gifted Player von der Athletik her. Aber alles, was man mehr von ihm möchte, das sollte coachable sein. Eine Sache, die aber nicht coachable ist, das ist seine Länge. Ja, sowohl seine Körpergröße, die geht sogar noch mit 6'3". Aber also sein Gewicht mit 254 Pfund, das ist für einen Edge-Defender echt nicht viel. Und die Armlänge ist extrem kurz und die Handgröße auch extrem klein. Bei der Handgröße bin ich jetzt nicht so. Das ist für mich da jetzt kein großes Thema, weil er den Ball ja nicht fangen muss oder so. Aber gerade die Armlänge und so, er hat ein Batted Pass gehabt in der letzten Saison. Und insgesamt ist das Problem, genauso wie beim O-Liner, was ich ja in der letzten Folge so erklärt habe, wenn Chubb Robinson vom O-Liner irgendwie gelockt wird, also die Hände innen sind, das kein Holding ist, dann kommt er da auch nicht mehr weg. Dafür fehlt ihm einfach die Power und seine Arme sind zu kurz, um da wirklich noch was gegen zu machen. Da muss er wirklich was gegen tun. Ich kann mir vorstellen, dass er in der Saison, da könnten wir vielleicht mal auch drauf achten, mit mehr als 250 oder 255 Pfund spielt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da muss man schauen, ob es eine Gewichtsveränderung gibt, beziehungsweise ob das dann auch weniger explosiv ist bei ihm. Das glaube ich nicht. Ja, da muss man mal sehen, wie viel er dann wirklich aufgibt. Aber insgesamt ist das wirklich ein Spieler, der sehr explosiv ist, der sehr, sehr athletisch ist, der einen richtig, richtig guten Spin-Move hat, meiner Meinung nach, aber der einfach an seiner Power arbeiten muss und der einfach dann auch an seiner Technik arbeiten muss. Das sind aber Sachen, die man hinkriegen kann. Und ich bin gespannt, wie wir ihn tatsächlich einsetzen. Also er hat Outside-Tackle gespielt, also er hat immer meist Outside vom Tackle gestanden. Auch Off-Ball-Snaps bekommen, also quasi als Off-Ball-Linebacker. Also er steht jetzt nicht irgendwie direkt vor dem Offensive Tackle des Gegners, sondern steht außerhalb davon. Das heißt, es ist schon ein klarer Edge-Defender oder Outside-Linebacker. Ich bin gespannt, ob wir nicht vielleicht sehen, Jalen Phillips glaube ich nicht, aber dass vielleicht der ein oder andere, zum Beispiel Shaquille Barrett, auch ab und zu deswegen mal nach innen rutscht. Das könnte man sich nochmal anschauen, ob das nicht passiert, weil ältere Spieler, die stellst du öfter mal irgendwie nach innen. Oder du hast ja immer noch einen gewissen Herrn Chubb da rumlaufen, dass der vielleicht auch zwischenzeitlich mal nach innen zieht. Na, also so ins B-Gap oder sowas. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber das ist jetzt sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Da müssen wir mal gucken. Ja, also insgesamt finde ich den Pick an sich überraschend. Also logischerweise, ich kann dir nicht erzählen, dass sonst hätte ich die Edge Defender mit in die Folge gepackt. Es ist ein guter Spieler, der an 21 sicherlich für den einen oder anderen zu hoch gepickt ist. Für mich ist es vollkommen in der Range. Ich hatte ihn im Late First Round Grade bei mir auf dem Board, aber ja, also da kann man sich jetzt drüber streiten. Es ist vielleicht ein kleiner Reach, aber ja, das ist halt persönliche Präferenz und die persönliche Präferenz bei den Dolphins scheint eine etwas andere zu sein als bei mir zumindest. Mir waren, also die Körperlänge war halt das, wo ich ihn dann vielleicht gegenüber dem einen oder anderen so ein bisschen weiter hinten habe und eben, weil er noch so roh ist. Ich sehe aber durchaus, gerade mit unserem neuen Defensive Coordinator, der dafür bekannt ist, dass er die D-Line trainiert und dass er auch vieles aus der D-Line rausholt, ist das für mich ein Pick, wo unser neuer Defensive Coordinator, der Kollege Viva, definitiv zeigen kann, was er kann. Und darüber bin ich jetzt gespannt. Tobi, erste Runde war zwischendurch ein bisschen wild.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Was waren denn so für dich so die größten What the heck is happening Picks?
Naja, also es ging erstmal relativ erwartbar los. Also ich glaube, die ersten 6 Picks konnte man mehr oder weniger dann auch wirklich so erwarten. Bei J.C. Latham an 7 zu den Titans habe ich mal einmal mit dem Kopf gekratzt, weil das hatte ich nicht erwartet, dass die Titans den wählen würden. Da hatte ich eher andere gesehen, zum Beispiel Fashanu, der jetzt bei den Jets gelandet ist. Aber gut, ich mache hier sicherlich kein Geheimnis auf, dass die Auswahl der Quarterbacks generell, 6 innerhalb der ersten 12, war schon wild, etwas überraschend war. Und was die Atlanta Falcons da so tun, das hat offensichtlich nicht nur ihren neuen Starting Quarterback, Herrn Cousins, überrascht, sondern quasi alle, weil das die Falcons an 8 Michael Penix Jr. nehmen, den sie wahrscheinlich dann hinter Cousins erstmal wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre sitzen lassen müssten, in Anführungszeichen. Ja, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er da landen würde. Das kam für mich schon sehr, sehr, sehr überraschend.
Ja, also das definitiv. Also bei J.C. Latham ist einfach die Upside so riesig. Das verstehe ich total, den da zu picken, wenn man sagt, hey, wir sehen die Upside und wir glauben, das rauskitzeln zu können. Aber ja, also Michael Penix Jr., also erstens, ich hatte ja ihn und Bo Nix überhaupt nicht in der ersten Runde. Und dann an 8 und dann, wenn du Kirk Cousins, es ist witzig, jetzt, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass die Vikings, wenn die jetzt Michael Penix draften wollten, dann hätten die Kirk Cousins und Penix an die Falcons beide verloren. Das wäre ziemlich witzig. Ja, wie gesagt, ich habe in der Live-Coverage der Steelers den Joke gebracht, hey, wenn der doch jetzt, wenn er bis 40 spielt, dann haben die immerhin 14 Jahre, wenn Kirk Cousins nach 2 Jahren aufhört bei den Falcons. Das ist nämlich durchaus möglich. Ja, ganz, ganz kurios. Dann allgemein kann man sagen, der erste Defensive Player ging an 15. Das war auch sehr, sehr spät. Und der erste Cornerback ging erst an 22, also ein Pick nach uns. Das fand ich auch bemerkenswert. Also da war offensichtlich, hatte man bei den Cornerbacks niemanden so hoch auf der Dolphins-Seite. Das kann man, denke ich, auch festhalten. Und ja, insgesamt sehr, sehr interessant, was so passiert ist, denke ich. Quarterbacks haben wir drüber gesprochen. Und ja, so ein paar, also ich hätte auch gerne einen Backtrade gesehen, muss ich sagen, weil noch so viel auf dem Board war. Der Backtrade der Jaguars, der war sehr, sehr gut mit den Vikings. Also die Jaguars haben richtig, richtig Value eingesammelt. Die Backtrades der Bills fand ich okayisch, muss ich sagen. Aber die haben keinen zusätzlichen Value generiert. Also die haben halt höhere Picks jetzt, aber die haben nicht mehr Picks. Das ist so ein bisschen, wenn ich trade, dann will ich auch mehr Picks generieren. Also das ist immer das, was ich so möchte. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Also ich bin gespannt, wie die Dolphins auf jeden Fall jetzt mit Chop Robinson umgehen. ESPN hat ihn übrigens an 20. Ja, das noch zur Ergänzung. So, also in der Range haben ihn einige gesehen und wir sind ja auch mit Edge Defender öfter mal in Verbindung gebracht worden. Das ergibt schon durchaus Sinn. So, jetzt picken wir als nächstes Tobi an 55.
Ja, das ist richtig. Ich wollte vorher aber nochmal auf das Argument eingehen. Es hat ja einen Backtrade gegeben, kurz nach uns, dass die Lions von 29 auf 24 hochgegangen sind und die Cowboys dann runter für, ich glaube, Pick 73. Da kam dann von einigen, ja, warum haben wir das denn nicht gemacht? Das Problem an der Sache ist einfach dieser Spot 29, weil wenn man sich ansieht, was so in den Picks dazwischen an Spielern vom Board gegangen ist, dann kann ich mir zwar vorstellen, dass Chris Greer mit dem GM von Detroit gesprochen hat und dass sicherlich da ein Backtrade auch möglich gewesen wäre, dass Chris Greer sich dann aber so entschieden hat, dass er gesagt hat, gut, wir können an 21 können wir jetzt Chop Robinson nehmen oder an 29 bekommen wir die Spieler, die wir haben möchten, dann nicht mehr. Das hat sich dann, wenn man jetzt ein bisschen in die Glaskugel gucken will, als richtig erwiesen, weil ja Graham Barton von Duke, den Guard oder Center, den einige bei uns hoch hatten, an 26 gegangen ist und der nächste Defensive End, der eben von dir angesprochene Darius Robinson von Missouri, der bei vielen Experten halt nicht so hoch war wie Chop Robinson, an 27 zu den Cardinals. Wäre da Chop Robinson eventuell noch da gewesen, hätten wir an 29 eventuell dann einen Spieler nehmen müssen, den wir eigentlich gar nicht hätten, also das heißt, den wir nicht hätten haben wollen, aber wo unser GM gesagt hat, das Risiko ist mir zu hoch, dann lassen wir es lieber und nehmen lieber an 21 den Chop Robinson, dann haben wir den sicher. Also so kann ich mir das zumindest erklären.
Aber das, also da muss ich einhaken, weil das ist für mich kein Argument. Ja, weil das baut irgendwie auf dem Argument auf, ja, die wissen schon, was sie tun. Und das Argument ist bei mir einfach nicht gültig, per se einfach nicht. Weil wenn ich überlege, dass also Tyler Guyton wäre an 29, das wäre für mich komplett legitim, Tyler Guyton an 29 zu nehmen. Dann hast du Nate Wiggins, der Cornerback von Clemson, den ich auch sehr gemocht habe, der ist an 30 gegangen zu den Ravens. Und wenn wir das jetzt als Übergang nehmen, wer ist denn noch überhaupt auf dem Board? Jazan Newton ist noch auf dem Board, der Defensive Tackle von Illinois, der bei einigen der Nummer 1 Defensive Tackle war. Dazu ist Kool-Aid McKinstry ist noch auf dem Board, der Cornerback von Alabama. Adonai Mitchell, der Wide Receiver von Texas, ist auch noch auf dem Board. Und ein Spieler, wo ich langsam glaube, dass der vielleicht noch ein bisschen fallen wird, und wer weiß, wie weit er noch fallen wird, ist Jackson Paul Johnson. Also, der ist halt einfach gefallen, ja. Der hat zum Beispiel bei ESPN ist der auf dem Big Board auf 55. Ich meine, ich bin super Fan, ich hätte ihn an 21 gepickt, wenn das nötig gewesen wäre. Da, also, ich sag mal, es sind jetzt immer noch genug Spieler da, wo ich sage, das waren wir uns alle vorher auch einig, das ist vollkommen fein. Und wenn die Dolphins für einen Trade von 21 auf 29 noch einen zusätzlichen Dritt- und Fünftrunden-Pick oder einen Zweitrunden-Pick gekriegt hätten, dann muss ich sagen, hätte man das durchaus machen sollen. Also, da,
wenn die Angebote denn da gewesen wären, ne?
Ja, klar, also das muss man jetzt sagen. Halt Natürlich nicht. Also es braucht schon immer Angebote. Von den Steelers hat man zum Beispiel gehört, dass es angeblich was gab, aber man bei Fortanu bleiben wollte. Dementsprechend schauen wir mal. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Es ist noch einiges da. Adonai Mitchell wäre natürlich jetzt, dadurch, dass die Bills zweimal runtergetradet sind, wäre natürlich für die ein Thema. Also Wide Receiver wäre nicht schlecht, an 33 zu bekommen. Bevor wir zu unserem Pick 55, die Patriots haben Drake May, neuen Quarterback, finde ich nicht so cool. Ich hätte Drake May eher an der 2 gesehen. Schauen wir jetzt mal, wie sich das ausgeht, weil die Umstände natürlich sehr, sehr bescheiden sind in New England. Und Tobi, du hast es schon gesagt, die Jets haben Olufashanu gedraftet, den Tackle von Penn State. Also da gibt es natürlich dann ein ehemaliges College-Duell zwischen ihm und unserem neuen Spieler Chubb Robinson. Super interessant, also die Jets mit einem vernünftigen Pick, der nicht direkt nur auf dieses Jahr ausgelegt ist, wenn man sich anguckt, dass sie auch Brock Bowers, der an 13, der Tight End von Georgia, dass der an 13 zu den Raiders gegangen ist. Also das nochmal so zur Ergänzung. So.
Ja. Andere Ergänzung habe ich auch noch, das ist eher Fun Fact. Kennst du den letzten Edge Defender von Penn State, der bei den Dolphins Eindruck hinterlassen hat?
Du meinst Cameron Wake.
Das ist richtig. Das ist mir letzte Woche dann in meiner direkten Draft-Vorbereitung aufgefallen, dass Cameron Wake auch bei Penn State war. Von daher hatte ich Chubb Robinson. Ich hatte ihn mit auf der Liste. Sagen wir es mal so.
Ja. Also wie gesagt, ich finde den Pick nicht schlecht. Das ist ein solider Pick meiner Meinung nach. Das ist jetzt kein A++++. Aber es ist auch kein C- oder sowas, weil machen wir uns nichts vor, Draftgrades bewegen sich zwischen A und C und nirgendwo anders. Ich meine,
bei den Falcons könnte ich mir sogar vorstellen, dass die noch was Schlechteres als Grade kriegen.
Ja, aber das weiß ich nicht. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Ich meine, sie hatten auch die höchsten Picks, aber Caleb Williams und Odunze zu den Bears, das ist schon ein richtig, richtig schöner Start. Gut.
Das ist stark, ja.
Kommen wir zu unserem Pick Nummer 55. Ja, das sind jetzt ja noch 23 Picks, die dazwischen liegen, beziehungsweise den wir dann haben. Ja, ich habe schon angedeutet. Also Jackson Paul Johnson ist natürlich noch auf dem Board. Das wäre also fände ich gut. Ansonsten, ich habe gerade ja schon so ein paar Spieler genannt, die, glaube ich, aber jetzt in den ersten Picks gehen werden. Ansonsten, über wen man vielleicht noch nachdenken könnte, wäre in der zweiten Runde zum Beispiel ein TJ Tampa, Cornerback von Iowa State, Peyton Wilson, das ist ein Linebacker von NC State. Und dann muss man Mr. Paul, das ist der Tackle von Nebraska. Ja. Und Blake Fisher, der Offensive Tackle von Notre Dame, wären so Spieler, wenn man auf der Position was machen könnte. Oder halt, wir haben ja auch drüber gesprochen, Mason Smith, der Defensive Tackle von LSU, oder eben Chris Jenkins von Michigan auf Defensive Tackle. Das wären noch so Möglichkeiten, wobei das würde mich schon arg überraschen, wenn wir Defense-Defense gehen, beziehungsweise D-Line-D-Line. Das muss man, also da wäre ich zumindest von überrascht. Und ja, weiß nicht. Zach Frazier ist auch noch auf dem Board, stimmt. Der Center von West Virginia, der ist mir jetzt total durchgerutscht. Oder eben, und das ist das, was man auch so ein bisschen gehört hat, Jatavion Sanders, der Tight End von Texas. Der soll ja bei den Dolphins auch recht hoch irgendwie im Schaufenster gestanden haben, wenn man das so sagen möchte. Ja. Ansonsten Christian Hines.
Ja, genau. Du hattest ja noch von Cooper Beebe mal gesprochen. Dann gibt's noch von Michigan den Defensive Tackle, ich glaube Chris Jenkins, der so um Ende 50, Anfang 60 da so um den Dreh gerankt wird, wo einige Experten ihn als leichteren Christian Wilkins sehen und da schon Vergleiche ziehen. Also es gibt da einige Namen, was wir machen könnten. Was ich so im Hinterkopf habe, ist, wir haben nun mal bei unseren Besuchen drei Safeties dabei gehabt, die auch alle so zwischen 50 und 65 stehen, ob man vielleicht sich dann in der zweiten Runde einem Safety zuwendet, eventuell. Das halte ich noch für möglich. Aber wir werden sehen. Vielleicht bleiben wir auch nicht an 55. Vielleicht spielen wir das Board. Mal gucken.
Ja, also ich fände es cool, wenn wir zumindest Backtrain vielleicht dann zwei Third-Round-Picks draus machen. Das wäre auch noch vollkommen in Ordnung. Je nachdem, wie einem das Board gefällt. Schauen wir mal, weil wir dann eben den Gap zu Pick 158 haben. Genau. Wir schauen mal, vielleicht schaffen wir es auch noch, ein Feedback nach Tag 2 zu generieren. Aber das schauen wir dann spontan, wie die Situation so ist.
Das kann ich schon mal ausschließen, da wäre ich nicht dabei, ich bin arbeiten.
Also dann zumindest schon mal direkt ohne Tobi auf jeden Fall. Ja. Schauen wir mal, ob wir noch wen finden. Ansonsten werdet ihr in der kommenden Woche auf jeden Fall unser Feedback hören und dann auch noch mit einem Gast. Da werden wir zwei Feedbackrunden nochmal haben und dann geht's in die Offseason. So sieht's aus und wir hoffen natürlich, ihr habt einen wunderbaren Tag und freut euch auf die Runden 2 und 3 im Draft. Tag 2, Tag 1 war voller erwartbarer Geschichten, aber auch einige Überraschungen waren dabei und mir bleibt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.